Der Ponyhof Podcast, präsentiert von Lena, Ruth und Aida. Dein Podcast zu den Themen unerzogen und erziehungsfreies Leben. Der Ponyhof Podcast, weil das Leben doch ein Ponyhof sein kann. Nun viel Spaß mit deinen Gastgeberinnen.
Wir haben mal wieder eine Frage, ne? Der Kausalitäten, die wir diesbezüglich zulassen. Also es ist eine andere Betrachtung, wenn ich sage, die Zähne sehen so aus, wie sie aussehen, weil nicht geputzt wird, oder sie will nicht putzen, weil sie eben Probleme mit den Zähnen hat. Und da habe ich auch eine ganz andere Haltung und einen ganz anderen Blick auf das Kind im Sinne von, ich kann empathisch sein, weil ich sehe, mein Kind hat ein Problem, es leidet und deswegen fällt es ihr schwer, das zuzulassen. Als wenn ich sage, Mensch, du verweigerst dich und hast deswegen den Schaden, also bist du auch selber schuld. Ja, da kommt ja auch immer neben Verantwortung und Schuld immer so ein schönes Konzept, was gern dazu genommen wird. Und das ist ja auch immer eine Frage des Blickwinkels und der Haltung.
Das war für mich sehr hilfreich, als dann meine Zahnärztin das gesagt hat, dass es halt, das ist kein Karies, das hätten wir nicht verhindern können. Das ist einfach eine Erkrankung im Zahnschmelz und es war für mich auch von medizinischer Seite, es ist mal die andere Seite zu Druck von medizinischer Seite. Sie hat mir den Druck auch genommen, gesagt, sie hätte Schmerzen, solange sie selber putzt, ist super und wir sollen sie unterstützen und bloß nicht weiter Stress machen, dass sie da traumatische Erfahrungen bekommt mit den Zähnen, weil das wird ja noch viele Jahre so weitergehen, dass ihre Zähne Thema sind. Das fand ich ganz erfrischend, diesen Blickwinkel. Also sie hatte auch dieses Langfristige plötzlich im Blick. Ja. Gesagt, okay, wir können kurzfristig dem Kind mega Stress machen, aber dann haben wir hier in 3 Jahren ein Kind, dem wir mit Gewalt den Mund aufmachen müssen.
Mhm, ganz genau.
Weil die diese Erfahrung hat und das fand ich also sehr krass, dass die Ärztin da sehr klar war. Die hat sich auch übrigens geweigert, meine Tochter zu untersuchen, als die dann Angst bekommen hat, sondern hat mich schauen lassen und ich habe ihr erzählt, was ich sehe.
Das ist ja auch was, das macht man sich oft gar nicht so bewusst, sich das mal vorzustellen. Also so zum einen, ne, wenn ich Zahnschmerzen habe und ich putze dann, dann mache ich das ja maximal deshalb, weil ich weiß, es wird vom Nichtputzen eher schlimmer als besser. Ne, oder weil ich von dieser Annahme für mich ausgehe. Aber für das Kind ist das ja völlig überfordernd, ne? Damit da jetzt nicht noch auf diesen Defekt Karies draufkommt, deswegen ist es wichtig zu putzen, wenn ihr das ohnehin schon wehtut. Ne? Also das kann ja ein Kind kognitiv in dem Alter noch gar nicht diese Schlüsse weiterziehen. Für das Kind ist es einfach ja nur ein Selbstschutz. Ein Schutzmechanismus, wie wir es ja auch, ne, wir, was weiß ich, wenn wir verspannt sind, nehmen wir eine Schonhaltung ein, weil auf einen schon bestehenden Schmerz quasi nochmal drauf zu drücken, macht kein vernünftiger Mensch, ne? Das ist einfach eine Form von Selbstschutz auch. Und ganz wichtig finde ich da auch, dass man vielleicht einfach auch mal versucht, sich von jemand anders die Zähne putzen zu lassen.
Ja.
Das ist, ne, also, das ist schon was, da muss ich jemandem schon sehr vertrauen und der muss schon sehr vorsichtig und achtsam da sein, ne, weil das kann richtig fies sein und per se schon richtig wehtun. Und das, finde ich, haben wir dabei sehr selten im Blick und da wird dann oft gerade mit einem sich wehrenden Kind dann auch ja, ne, ist es dann teilweise, wenn du einem Kind was nicht möchte, dann gegen seinen Willen die Zähne putzt, ist das ja auch nicht mehr achtsam. Ne, da, wenn das Kind sich wehrt, da kann ich ja gar nicht so vorsichtig, also das macht ja da auch nochmal die Sache nur schlimmer.
Das gilt ja für all diese medizinischen Themen, dass wir da zumindest meistens irgendwie am Körper arbeiten. Und diese Achtsamkeit, dass wir am Körper eines anderen manipulieren, an dessen Integrität wirklich sind und was für ein Vertrauen das eigentlich braucht. Also da, ich bin da ganz demütig geworden, als ich nach der Geburt von meinem dritten Kind war, ich körperlich schwer angeschlagen und konnte mich mehrere Tage nicht selbstständig bewegen. Ich musste gelagert werden, ich musste getragen werden, meine Beine mussten immer bewegt werden, von einer Seite zur anderen gekippt. Wenn es mich irgendwo juckte, musste mich jemand kratzen. Ich brauchte dann ein paar Wochen, um wieder fit zu werden. Es hat mich so demütig gemacht, auch dieser Situation gegenüber, andere allein um Hilfe zu bitten, den eigenen Körper ihnen anzuvertrauen. Ja? Und ich bin ein erwachsener Mensch, ich kann das kognitiv erfassen. Gut, Kinder haben den Vorteil und den gleichzeitigen Nachteil, dass sie eben vertrauen, dass sie dieses wahnsinnige Urvertrauen haben. Und gleichzeitig hilft es mir, mich da auch immer wieder zu erinnern und demütig zu sein, dass ich da wirklich an den Körper eines anderen Menschen also eingreife und dass das nicht selbstverständlich ist, dass das auch nicht mein Recht ist oder dass das irgendwie, ja, also so eine demütige Haltung irgendwie zu entwickeln. Gerade wo du das sagtest mit dem sich selber mal putzen lassen, fiel mir das irgendwie wieder so ein. Das gilt ja auch für andere medizinische Interventionen. Jeder, der irgendwie mal richtig krank war oder so, kennt das ja auch, wie das ist, wenn man so irgendwie irgendwo im Krankenhaus liegt oder so und da so ausgeliefert ist, den Routinen, den Menschen. Das ist ja das braucht viel Vertrauen und das ist schon großartig und meistens, also haben die Kinder das ja auch, sie sind ja bereit, da grundsätzlich irgendwie drüber zu sprechen und zu kooperieren.
Vor allem auch einen empathischen Umgang, empathisches Gegenüber, was das Thema angeht. Also ich möchte gerne das Bild übernehmen. Ich habe gerade tatsächlich diese Situation vor Augen gehabt, wie ein Kind eben auf die Straße zurennt und wir als Eltern womöglich ganz panisch schon eingreifen, weil wir in dem Moment nicht das Vertrauen haben, dass das Kind eben steht, ja, oder stehen bleibt am Straßenrand, was ja auch durchaus berechtigt ist in dem Moment, wo wir wissen, naja, das ist nicht ein Versuch, sondern das ist dann mit einem Mal womöglich vorbei, ja. Andererseits geht es auch hier um Integrität, nämlich, dass das Kind also sowas bei meinem Sohn, er wollte mir unbedingt zeigen, dass er das kann und er wollte sehen, dass ich zu ihm Vertrauen habe, dass er wirklich an der Straße stehen bleibt. Und jedes Mal, wenn ich eben vorher schon eingegriffen habe oder laut geschrien habe oder was auch immer, war er verletzt in seiner Integrität, weil er dachte, Mensch, ich bin doch nicht doof, ja? Siehst du das nicht? Ich kann das. Ich bin doch groß genug dafür. Und da sind ja auch solche Situationen, wo wir immer wieder in die Integrität unserer Kinder eingreifen mit der Intention des Schutzes, was ja auch, wie gesagt, in solchen Notfallsituationen durchaus gerechtfertigt sein kann. Und trotzdem brauchen wir hier die Sensibilität und Empathie zu verstehen, warum unser Gegenüber, den wir ja nur schützen wollten, mit Frust und Wut reagiert. Ja, was ja häufig dann in der Folge kommt. Dass das Kind eben total sauer darüber ist, dass wir da eingegriffen haben und und einfach auch trauert, weil da das Vertrauen offenbar nicht ist.
Mhm. Naja, und damit provozieren
wir. Das auch zu unterscheiden, ne? Ist das Wut und Frust? Also das hatte ich bei zwei meiner Kinder ganz auffällig mit dem Zähneputzen in so einer Phase, wo die sich nicht oder schlecht putzen ließen. Da war es bei meiner ältesten Tochter so, dass die dann wirklich, die war total panisch. Die hatte panische Angst und hat deshalb sich total verweigert, ne, und war dann auch, also da war quasi gar nicht wirklich Kommunikation möglich. Und die hätte ich auch für mein Empfinden tatsächlich traumatisiert, wenn ich ihr dann die Zahnbürste irgendwie in den Mund gerammt hätte. Während mein Sohn in vergleichbarem Alter, der war dann eher wütend, ne, der wollte das einfach nicht. Und wenn ich es dann trotzdem versucht habe und er war noch nicht vollständig bereit, ne, dann hat er das dann sogar mit sich machen lassen und hat quasi währenddessen gemeckert und protestiert. Aber das war dann wirklich so richtig, ich will das gerade eigentlich nicht, ja. Was er aber auch, und er hat es trotzdem machen lassen.
Ja. Ne?
hat das dann, ja gut, du hast mir das erklärt, habe ich auch irgendwie eingesehen oder keine Ahnung, vielleicht auch nicht, ich vertraue dir halt mal, aber ich finde es trotzdem gerade total bescheuert und will diesen Frust auch kundtun. Weil so viel kommt es ja, kommen solche Dinge, auch gerade beim Zähneputzen ja auch, geht es ja auch einher so mit Autonomiephase und so, ne, dass da eigentlich ganz viel von dem ich will selber machen drin steckt und dahinter steckt und von dieser Loslösung, ne, dass die Kinder verstehen, ich bin keine Symbiose mit meiner Mutter, sondern ich bin ein eigenständiger Mensch und aus diesem heraus dann auch selber agieren wollen, das geht dabei ja auch oft unter, wo es dann eigentlich das Thema nur Kommunikation ist, ne?
Ja, das hat ja auch, das ist ja auch das, was jetzt Aida, glaube ich, auch meinte. Weil wenn ich das dann forciere und nicht erstmal hinhöre und mir Zeit lasse, nochmal überlege, mal gucke, worum geht es eigentlich, wie geht's eigentlich dem anderen, wenn ich dann Druck reinbringe, dann habe ich gar keine Chance mehr, weil dann, ne, Druck erzeugt Gegendruck. Dann ist der andere damit beschäftigt, seine Integrität zu verteidigen. Wenn ich mitten im Machtkampf. Ja, in dem Moment, in dem ich dann nicht diese Zeit auch gebe, zu sagen, okay, ich sehe, das ist jetzt für dich nicht in Ordnung. Und ich vertraue, so wie Aida das an der Straße gesagt hat, ich vertraue, dass wir zusammen eine Lösung finden. Du hast mich gehört. Ich vertraue darauf, dass dir meine Meinung wichtig genug ist, dass ich dich jetzt nicht dazu zwingen muss, sondern dass wir was finden werden und ich gebe dir den Raum. Und genau, manchmal kann es sein, dass das Kind dann eben genauso halt schimpft und das irgendwie doof findet, aber dass das irgendwie noch okay ist. Und manchmal kann es sein, dass man sagt, okay, heute finden wir wirklich gar nichts. Ich hätte nur noch den körperlichen Zwang, ich bin dazu nicht bereit. Bei einem meiner Kinder ist es zum Beispiel so, dass wir das jeden Tag diskutieren. Also er möchte das immer nicht machen, aber es ist so, dass er, wenn er bestimmt, wann er es macht,
ja,
dass es dann besser geht. Also dass ich dann sage, doch, es ist mir schon wichtig und er ist jetzt in einem Alter, in dem man das eben auch besprechen kann, in dem ich das auch erklären kann. Und dann kann er zum Beispiel, und dann weiß ich, und dann habe ich dieses Vertrauen, dass wir einen Weg finden. Ich erinnere ihn immer wieder. Ich sage dann, schau, lass uns nachher nochmal zusammen gucken und soll ich das vielleicht machen? Oder, und manchmal hilft es ihm, wenn er bestimmt, wer das macht und wann das gemacht wird. Ja. Und da kommen wir ja schon an den wesentlichen Punkt, dass wenn wir oh Gott, du kriegst es auf keinen Fall alleine hin, ich mache das jetzt für dich und dann damit den Machtkampf auslösen, dann ist ja der andere nur noch damit beschäftigt, seine Integrität zu schützen. Ja? Also das ist doch unter Erwachsenen genauso. Ja, in dem Moment, in dem jemand mir sagt, weiß ich nicht, ja, wir haben hier gerade ein Problem, unsere Pläne kollidieren miteinander, ich möchte, dass wir das anders machen und ich noch nicht mal den Raum bekomme, darüber nachzudenken, wo ich jetzt zu einem Kompromiss bereit bin, sondern mir sofort gesagt wird, wenn du das nicht machst, dann bin ich auch nicht mehr bereit, ins Gespräch zu gehen, ja, dann bin ich damit beschäftigt, meine Integrität zu verteidigen, kann gar nicht mehr hören, was der andere eigentlich meint.
Ja.
Und jetzt sind...
Entschuldigung.
Ja?
Ich bin ein bisschen versetzt, ich weiß...
Ja, genau, du bist ein bisschen versetzt irgendwie, genau. Sorry, Aida.
Kein Problem. Das ist ja auch so eine Sache, du hast es gerade erwähnt, Ruth, des Gesehenwerdens. Und in dem, was du vorhin schon gesagt hast mit dem Traumatisieren, da musste ich gerade wieder an die Geburtssituation meiner Zwillinge denken, denn ich habe das als Erwachsene genau so erlebt. Ich war schon lange vorher im Krankenhaus. Es war klar, meine Kinder wurden frühzeitig geholt werden. Wir haben um jeden Tag sozusagen gebankt. Und als die Situation dann letztlich eintraf, war ich trotzdem in Panik und hatte große Angst. Und ich erinnere mich, wie diese Ärztin vor mir stand und sagte, die Kinder werden jetzt geholt. Und ich holte auf, um zu sagen, hey, Moment mal, klär mich mal auf, wie? Und da sagte sie mir nur noch, nein, wir diskutieren nicht. Du hast dich so entschieden und so wird es gemacht. Und ich werde mich an diese Situation nie wirklich, ich glaube, das brennt sich ein, ja. Ich hatte einfach panische Angst und habe von ihr entgegnet bekommen, halt den Mund, du bist jetzt verantwortlich, wenn was schief läuft, du musst dich fügen, sonst können wir deine Kinder nicht retten. Das war ja letztendlich die Botschaft. Aber auf der anderen Seite weiß ich, ja, sie hatte recht, meine Tochter war gerade dabei zu sterben und sie musste raus. Trotzdem hätte dieser Satz ein anderer sein können, aus einer anderen Haltung heraus, ja. Nämlich, hey, ich sehe dich, du hast panische Angst, aber wir werden alles Mögliche tun, damit das gut wird. Ja? Und das hätte mir ja in dieser Situation erstens ein anderes Gefühl gegeben und wahrscheinlich hat es vor allem auch nicht das Trauma verursacht, was danach eben gefolgt ist. Und das ist ja auch so eine Sache, ne? Mit welcher Haltung und mit welcher Botschaft treten wir an unseren Gegenüber? Auch in solchen schweren Situationen.
Einfach irgendwas in die Richtung, ne? Auch, wir können jetzt nicht mehr zurück, also gehen wir diesen Weg jetzt auch zusammen.
Richtig.
Ne? Ja. Das kann ja eine Ärztin auch sagen in so einer Situation.
Natürlich. Und da, also da, das kann ja gerade sofort
in Verantwortung überspielen.
Ja. Wahnsinn, ne? Wie diese Themen alle zusammenhängen. Verantwortung, Vertrauen, gesehen werden, angenommen, sich angenommen fühlen, unsere ganze innere Verletzungen, unsere unsere Glaubenssätze. Also eigentlich ist das ja ein bunter Blumenstrauß, ein Riesenrucksack an Erfahrungen, die da bei diesen ganzen Alltagsthemen immer wieder aufploppen und wo es sich wirklich lohnt, den mal auseinanderzunehmen, ne?
Ja, das ist ja. Ich finde, das ist auch an sich, ne, es gibt keinen so richtigen Begriff dafür, so quasi so Alltagstraumata, so die gar nicht so recht bewusst sind, weil sie eigentlich, ne, weil sie irgendwie bei jedem mal vorkommen, weil sie so trivial erscheinen und die man dann aber so für sich dann da irgendwie auch teilweise sehr lange ja völlig unbewusst irgendwie mit genommen hat, wo man dann erstmal rausfinden muss, okay, was bringt mich denn da eigentlich jetzt so auf die Palme, da jetzt auch zum Beispiel meinem Kind da das zu irgendwas zwingen zu wollen, ne? Weil ich selber, was weiß ich, zum Beispiel traumatische Zahnarzterfahrungen gemacht habe oder schlechte Zahnarzterfahrungen gemacht habe, sagen wir es mal so. Und was generell, finde ich, unterschätzt wird, ist dieser Zeitaspekt, also die Entscheidung über den Zeitpunkt, wann etwas passiert. Nicht nur den Raum und die Zeit zu geben, bis jemand bereit ist, sondern auch wirklich die Entscheidung darüber. Jetzt am Beispiel des Zähneputzens, ne? Ich putze mir normalerweise abends die Zähne, aber es ist dann egal und ich entscheide selbst, ob ich das um 19.30 Uhr tue oder um 20 Uhr oder um 22 Uhr. Und ich fände es auch, glaube ich, ziemlich doof, wenn dann mein Mann ankäme und dann meinen würde, okay, jetzt ist es 19.30 Uhr, jetzt putzen wir die Zähne. Und wenn es jetzt 19.40 Uhr ist, naja, aber jetzt komm mal langsam in die Pötte, jetzt wird es wirklich mal Zeit zum Zähneputzen, ne? Da würde ich auch denken und auch sagen, ja, hallo, lass mir mal die Ruhe. Und das ist ja was, gerade bei solchen Dingen, wo man ja auch eine gewisse, wie soll man sagen, wo so gewisse Routine oder Ritual draus entsteht, ne? Also das Zähneputzen trifft ja auch unsere Kinder jetzt nicht wirklich überraschend, ne? Das hatten wir ja vorhin schon, die sind ja auch nicht blöd. Die haben ja irgendwann dann schon kapiert, dass uns dran gelegen ist, vielleicht abends die Zähne zu putzen. Also wirklich überraschend ist das dann auch nicht mehr. Aber dass da ganz viel auch um die Entscheidung geht, ja, bin ich jetzt also gar nicht mal unbedingt reiße ich jetzt das Kind aus dem Spiel oder irgendwas, ne, um Zähne zu putzen, sondern ja, ist es jetzt so weit? Ist es ja schon irgendwie auch bereit dafür, ne, und kann das selber entscheiden, ob es das jetzt oder in einer Viertelstunde machen will?
Ja. Gerade wo du das sagst, fällt mir noch ein anderer Aspekt ein. Ihr habt gerade von Alltagstraumata gesprochen. Ich glaube, es ist nicht nur wichtig, dass wir uns diesen Raum lassen für uns selber, ne? Für unsere eigene Frage, okay, wie wichtig ist mir das gerade? Und die man ja auch mit gutem Gewissen, sowohl mit ja, sehr wichtig, wichtiger als die Integrität, als auch mit nee, ist mir gar nicht so wichtig, beantworten kann. Und überraschend oft ist es ja Letzteres. Und zweitens aber neben diesem Raum auch in diesem Raum erstmal zu fühlen, empathisch reinzufühlen, was wir eben auch schon hatten. Also erstmal fühlen, wo steht der andere eigentlich gerade, ja? Wir sind hier zusammen. Also wir sind ein Team. Wir arbeiten zusammen, ja, zu gucken, wie geht's dir gerade? Was könnte dir jetzt helfen? Was könnte dir helfen, dass du kooperieren kannst? Und mir fallen dazu mehrere Sachen ein, aber das eine ist auf jeden Fall, sich das Wie mit reinzunehmen. Mhm. Wie bin ich bereit, in Notfällen mit übergriffigem Verhalten umzugehen? Wie bin ich bereit? Es kann ja zum Beispiel auch sein, dass es noch nicht mal einen faktischen Notfall gibt, sondern dass ich zum Beispiel einfach Panik habe, dass ich nicht klarkomme. Ja, dass es irgendein Thema gibt, dass es mich irgendwie angreift und ich habe gerade niemand anderes, der mir helfen kann oder alle anderen Lösungsmöglichkeiten sind erschöpft. Wie mache ich das? Und das ist noch was anderes, als schaue ich zum Beispiel, ob ein bisschen früher oder ein bisschen später oder muss es die Zahnbürste sein oder kann ich an der Ernährung drehen oder also so sachliche Lösungsideen, sondern wie gehe ich damit um, dass ich jetzt gerade etwas mache, was für den anderen unangenehm ist? Und da kommt dann die Verantwortung wieder sehr stark rein. Und ich glaube, das macht einen sehr großen Unterschied. Das ist nämlich genau das, was du, Aida, mit dieser furchtbaren Reaktion vorhin beschrieben hast. Ja, natürlich ist das schrecklich. Natürlich hat die Frau recht, wenn sie sagt, jetzt müssen wir das mal schnell machen. Aber natürlich ist das schrecklich für dich und erschreckend und beängstigend. Und du weißt ja, dass es jetzt dran ist. Also du weißt ja, dass es Sinn macht. Darum geht es gar nicht. Es geht gar nicht um die Sache an sich. Sondern es geht einfach nur um das in Verbindung sein, gesehen zu werden und zu sagen, okay, wir gehen da jetzt zusammen durch und damit tragen wir uns auch, damit trägt sich die Beziehung.
Ja, und das ist auch,
und nicht mit jedem.
Das ist ja auch nicht nur das Wie währenddessen, weil auch da, ne, es ist durchaus menschlich, dass selbst eine Fachperson wie eine Ärztin oder auch wir als Eltern auch mit zunehmender Erfahrung und mit überdachten und reflektierten Werten in dem Moment nicht so handeln, wie wir es gern wollen würden. Und dann ist eben die Frage, klar, wie gehen wir im Anschluss damit um? Es geht nicht nur um das Wie währenddessen, das kann mal wirklich total schief laufen und total verkorkst sein, aber das ist ja das Schöne im Alltag mit Kind, das Leben bietet uns jeden Tag immer und immer und immer wieder neue Chancen und neue Möglichkeiten, darauf einzugehen, aber auch im Anschluss sozusagen das Thema wieder aufzunehmen und Raum zu geben, darüber zu reden. Wenn ein Thema aber, und ich glaube, das ist nämlich das Problem bei sogenannten Entwicklungstraumata, die in der Kindheit entstehen, dass sie zum einen persistieren, weil solche Situationen jeden Tag immer und immer wieder passieren, und dass der andere eben nicht gesehen und ernst genommen wird. Nämlich in dem Moment, wo ich sage, stell dich nicht so an, Zähneputzen ist wichtig, und wenn du nicht jeden Tag so ein Terz machen würdest, würden wir das Ding ganz schnell durchziehen können. Und das ist eigentlich dein Thema, nicht unser Thema, dann würde sich hieraus auch gar kein Trauma ergeben, nur weil eben einmal vielleicht schiefgegangen ist, sondern wir könnten darüber reden und dadurch miteinander das Ganze aufarbeiten. Ja? Es ist, auch wenn es natürlich auch schon bei einem einmaligen Erlebnis ein sogenanntes Schocktrauma entstehen kann, ja? Das, was wir normalerweise unter Trauma verstehen. Aber gerade dieses Persistieren und dauerhafte Nicht-Gesehen-Werden und immer wieder, das macht ja diese ganze Entwicklungstraumata letztendlich aus.
Ja. Ja, und das macht auch das aus, so dieses als Erwachsene und gerade dann als Mütter so sich selber nicht spüren, ne, und die eigenen Bedürfnisse nicht spüren zu können. Wie denn auch, wenn darüber in der Kindheit so oft quasi wirklich hinweggewischt wurde, ne? Dieses Ganze ist nicht so schlimm und jetzt stell dich nicht so an und so weiter, gegen die eigenen Gefühle, dass die halt eben nicht stimmen oder nicht gesehen werden.
Ich glaube ja auch, dass diese Situation, über die wir jetzt sprechen, also diese Abwägungsfrage, was ist da noch Schutz, wie kann ich das irgendwie hinbekommen, dass wir alle da gut rausgehen, dass meine Verantwortung wahrgenommen wird. Ich glaube, dass das ein Problem ist, dass sich das als Frage stellt, eine direkte Folge davon ist.
Ja, genau. Genau.
Also das erlebe ich bei mir ganz massiv. Bei mir habe ich wirklich, als ich in diesem Erziehenden drin war, hat das Erziehende hat mir geholfen, mit meinen Fehlern umzugehen. Weil ich dann, erstens konnte ich das aufs Kind auslagern. Wenn sich das nicht so angestellt hätte, dann hätten wir das Problem nicht gehabt. Zweitens konnte ich mich selber erziehen. Ich habe mir Schuldgefühle gemacht. Ich habe mich beschämt. Ich habe gesagt, oh, du bist so bescheuert. Du kriegst keine andere Lösung hin. das ist alles Erziehung, ne? Also dem Kind gegenüber, mir selbst gegenüber. Und ich habe halt, es hat einfach nur wehgetan und es hat gar nicht geholfen. Also ich konnte das Problem nicht lösen. Ne? So bin ich dann ja auch bei Unerzogen gelandet, weil ich hatte keine Chance, mich zu verändern. Ich war nur damit beschäftigt, mich zu kritisieren, weil ich das so gut konnte. Und weil ich diese vielen, vielen kleinen Erlebnisse hatte, die mir gesagt haben, was ich fühle, was ich brauche, ist nicht so wichtig. Bis zu dem Punkt hin, wo ich dann erlebt habe, wo ich dann mich wirklich fragen musste, was fühle ich eigentlich? Und jetzt kommen wir zu dem nächsten Aspekt, weswegen es so unfassbar wichtig ist, Zeit zu gewinnen in solchen Situationen und nämlich genau das rauszufinden. Was fühle ich eigentlich? Was brauche ich eigentlich gerade? Wo stehe ich eigentlich gerade? Weil normalerweise, also ne, wir reden ja normalerweise nicht über Sachen, die wir innerhalb von Millisekunden entscheiden müssen. Normalerweise haben wir immer noch mal Zeit, tief durchzuatmen, in uns reinzuhorchen und erstmal zu fühlen, was ist da bei mir los? Und das klingt so banal, aber für mich war das wirklich der Schlüssel, um zu unterscheiden, was ist bei mir in meinen Gefühlen los und was ist in meinem Kopf los, der dann irgendwie sagt, ja, aber Kinder müssen das auch mal lernen, bla bla bla, ja. Und der gar nicht hilfreich war. Und so konnte ich dann wieder in die Connection kommen. Ja, da konnte ich vielleicht trotzdem sagen, okay, ich schaffe das jetzt nicht. Ja, ich werde mich jetzt doch durchsetzen oder irgendwas Doofes machen. Aber ich bin hier im Gefühl, ja, ich komme in Verbindung. Ich kann mich hinterher dafür entschuldigen. Ich weiß, das ist ein Fehler, aber es entspricht nicht meinen Werten.
Ja. Naja, und letztendlich auch gibt das uns die Möglichkeit zu überlegen, wie will ich in Zukunft damit umgehen. Ja, wir können also auch Situationen, die erstmal als einmalig erscheinen und als Notsituation erscheinen, so weiß ich doch, wenn ich in der Großstadt lebe, wie in unserem Fall, und direkt vor meiner Haustür ist eine vielbefahrene Straße, so weiß ich, dass das Problem, nämlich mein Kind läuft plötzlich auf die Straße, keine einmalige Sache sein wird, sondern ein Problem, der sich immer wieder wiederholen kann, dass sich immer wieder wiederholen kann. Genauso wie wenn ich weiß, mein Kind neigt zu Erkältungskrankheiten, ja, dass ich weiß, okay, das Thema wird sich immer wiederholen. Wir werden immer wieder schauen, ob das Kind inhalieren muss oder nicht. Also kann ich mir doch schon in eine ruhige Minute in der Phase, wo eben nicht akut Not am Mann ist, überlegen, wie gehe ich in Zukunft damit um? Welche Möglichkeiten habe ich da und wie will ich letztendlich hier mit umgehen.
Ja, da auch wirklich vorausschauend zu sein und zu planen, auch was könnte kommen, was könnte daraus entstehen.
Ja.
Weil da ist schon auch ganz viel, auch dass sich Dinge ja, also dass sie entweder wiederkehren, wie du es beschrieben hast, Aida, oder dass sie sich so ein wenig auch ankündigen. Ne, und dann kann ich vorbereiten und dann ist es was ganz anderes, als wenn ich aus einer Akutsituation heraus reagieren muss.
Ja, zwei Dinge sind mir jetzt aber noch ganz wichtig. Ich muss mal gucken, im Hintergrund tüdeln ein bisschen meine Kinder schon. Zwei Dinge sind mir noch ganz wichtig. Das eine, was mir noch eingefallen ist, ist, wir haben ja selten so Fälle, wo es wirklich spitz auf Knopf kommt tagsüber, ja, wo wir wirklich merken, so jetzt wird es hier richtig hart. Okay, bei Zweijährigen ist es vielleicht anders, da gibt's ja so Phasen. Aber prinzipiell ist es ja so, dass wir ganz, 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 ganz viele Situationen haben, in denen ist es eben nicht ganz so wichtig. In denen können wir ja sagen, in denen ist es okay, in denen können wir Lösungen finden, die vielleicht jetzt nicht unser Favorit sind, aber es ist okay. Und ich finde es sehr wichtig, das dann auch zu tun, weil die Erfahrung zeigt, in dem Moment, in dem ich dann sage, nein, stopp, jetzt müssen wir hier eine Lösung finden, das ist meine Verantwortung, das ist mir jetzt wirklich wichtig, ja, jetzt möchte ich, dass du, weiß ich nicht, mit deiner, was du gesagt hast, Dina, mit deiner Ohrenentzündung oder was, dass du dir jetzt nochmal was Warmes überziehst oder was auch immer, dann sind die Kinder einfach auch eher bereit dazu. Ja, als wenn wir eben grundsätzlich schon einsteigen in Kämpfe bei Sachen, die eigentlich nicht wichtig sind. Und das Zweite ist, was auch ganz doll hilft, ist immer nur den Moment zu nehmen. Also ja klar, es gibt die Sachen, die sich immer wieder wiederholen, aber in dem Moment, in dem ich drinstecke, muss mir klar sein, das ist jetzt mein einer Moment.
Ja.
Ja, und der geht vorbei und da kommt der nächste, da kann ich neu entscheiden.
Ja. Es geht um das hier und
das finde ich generell auch was ganz Wichtiges bei Unerzogen, ne? Also dass es dieses, das machen wir immer so, nicht gibt, sondern dass man wirklich nach Tagesform auch entscheiden kann, ne? Also heute geht's uns allen gut, jetzt können wir das so und so machen und heute kann ich das nicht. Heute, und das auch sagen zu können, ne? Also das verstehen die Kinder auch in relativ jungem Alter schon, nach meiner Erfahrung, dass nicht immer alles möglich ist, weil ich es nicht immer alles tragen kann.
Definitiv, definitiv. So, ich glaube, Ruth musste jetzt schnell raus zu ihren Kindern, wenn ich das richtig sehe.
Genau, aber ich glaube, wir haben auch das jetzt einigermaßen umfassend
besprochen,
betrachtet.
Ne? Ich werde nämlich aufgerufen, ich höre auch schon aus dem Hintergrund Mama und an meine Tür wird geklopft. Das ist ein guter Moment, um einen Abschluss zu machen und uns von unseren Hörern und Hörerinnen zu verabschieden.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank.
Sei dabei in der nächsten Episode des Ponyhof-Podcasts. Wenn du weitere Informationen zu dieser und den anderen Episoden haben möchtest, dann findest du diese auf www.ponyhofpodcast.de. Wenn dir der Ponyhof-Podcast gefällt, dann geh doch auf iTunes und schenke diesem unerzogenen Podcast ein Like und abonniere ihn. Viel Spaß und schalte rein bei der nächsten Episode von deinem Ponyhof-Podcast.